Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Gertrud Angerer. Hallo, ich bin's, Daniela, und ich melde mich heute zu einem Thema, das mir gerade extrem auf den Social-Media-Kanälen aufpoppt. Hat vielleicht damit auch zu tun, dass mir vor einiger Zeit eben die Gertrud eine Nachricht geschickt hat, ich mich dann zu dem Thema natürlich informiert habe und wahrscheinlich dann der Algorithmus relativ schnell gelernt hat. Ganz allgemein gesprochen geht es heute um unser Nervensystem. Meine heutige Expertin Gertrud Angerer ist nämlich nicht nur zertifizierte NESC-Coachin, sondern auch geheilte Multitasking-Queen, Cancer-Survivor und Vierfach-Mama. Liebe Gertrud, ich freue mich voll. Herzlich willkommen bei Meno Mio.
Hallo Daniela, danke.
Als erstes musst du uns jetzt ganz kurz erklären, NESC-Coachin heißt was?
Ja, dieser komplizierte Name versucht eigentlich alles abzudecken, was in der Nervensystemarbeit drinnen ist oder in der Methode. Das heißt Neuroembodiment, also wir arbeiten mit dem Nervensystem, da ist das Neuro. Und Embodiment heißt eben, dass Dinge verstoffwechselt sind, also körperlich verkörpert werden, also im Körper ankommen. Und Soul Centering bedeutet, dass du dein wahres Ich, dein authentisches Ich sozusagen im Körper wieder spürst und auch auslebst. Lange Bezeichnung.
Klingt auch jetzt noch etwas kompliziert. Wir werden das im Laufe des Gesprächs relativ easy runterbrechen, für jeden zugänglich und verständlich machen. Ich freue mich ja voll, ich habe meine erste Schweizerin. Aber du bist ja, glaube ich, nicht eine ganz, ganz echte Schweizerin, oder? Erzähl mal.
Ich bin keine echte. Nein, ich bin sehr unecht. Ich bin ursprünglich aus Tirol, ich bin eine Nordtirolerin, bin in der Nähe von Innsbruck aufgewachsen, aber ich lebe seit 28 Jahren in Zürich und mein Sprachzentrum mischt, also das mischt Tiroler Worte mit der Schweizer Betonung. Das heißt, ich bin für die Schweizer Ausländer und für die Österreicher Ausländer.
Und ich bin gespannt, wie uns heute die deutschen Zuhörerinnen verstehen. Wir werden uns bemühen. So, mittlerweile.
Ich bemühe mich, genau.
Mittlerweile gelernt meine Einstiegsroutine, die da heißt So ein Glück. Und die soll den größten Irrglauben zu deinem Thema richtigstellen. Also würde ich dich bitten, einfach den Satz zu vervollständigen. So ein Glück, das?
Ein reguliertes Nervensystem eben nicht heißt, immer ruhig und ausgeglichen sein zu müssen.
Nehme ich jetzt einmal so hin, und was ich jetzt aber gleich anteasern möchte, ich habe mir nämlich überlegt, genauso wichtig wie ein Einstieg bei einem Podcast ist ja auch das Ende. Also darf ich euch jetzt schon mal anteasern, ab der heutigen Folge wartet dann ganz zum Schluss noch eine kleine Überraschung auf euch, wo euch die Gertrud auch noch ein bisschen ja, in ihr Nähkästchen blicken lässt. Und genau, also bleibt und seid gespannt. So, bevor wir jetzt endgültig ins Thema einsteigen, würde ich aber ganz gern noch mehr über dich und deinen Weg zu diesem Thema Nervensystem erfahren, liebe Gertrud. Ich habe es eingangs vielleicht ein bisschen flapsig formuliert. Du bist geheilte Multitasking-Queen und ehemalige Krebspatientin. So steht es auf deiner Homepage. Was oder hat das was mit deiner Arbeit mit dem Nervensystem zu tun?
Ja, wirklich. Also ich bin ein sehr funktionales, rationales Wesen. Also ich habe wirklich gern viel gearbeitet. Ich habe in meinem Leben immer versucht, das Beste zu leisten und zu lernen. Und habe das wirklich auf einem Niveau gespielt. Also ich war Unternehmensberaterin, ich hatte die Kinder zu Hause, ich habe dann noch eine Firma gegründet und das zu einem KMU hochgebaut mit den Kindern zu Hause. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich eigentlich nur, also dass ich gar nicht anders kann, wie viel machen. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mein Körper nicht wirklich so mitmacht. Aber es ist irgendwie doch gegangen. Und dann habe ich den Krebs bekommen. Und das war dann einfach die, also für mich war das, entweder gehe ich davon aus, dass der Körper mich umbringen will, oder er will mir etwas sagen, was ich anders nicht begreife. Und das war für mich der Punkt zum Sagen, ich muss irgendwie schaffen, dass ich dieses schlechte Gewissen, wenn ich nicht alles unter einen Hut bringe oder nicht alle Erwartungen erfülle, verändern lernen. Und das war bei mir der Startschuss, dass ich angefangen habe, hinter meine Muster, hinter meine Reaktionen und dieses Gefühl, ich bin so, schauen zu wollen und einen Weg zu finden, wie ich das verändern kann.
Also das heißt, jetzt muss ich da gleich nachhaken, einerseits viel leisten zu wollen, ist nicht das Problem. Aber viel leisten zu wollen, ohne auf seinen Körper zu hören, dann beginnt das Problem?
Ich glaube, wenn du diese Phasen hast, dass du viel machst und dann wieder in die Entspannung kommst, dass das wirklich so einen Rhythmus hat, dass du eigentlich machst, gleichzeitig merkst, wenn es viel wird, dann gehst du wieder ein bisschen in die Entspannung und dann wieder hoch, dann machst du dieses Tun immer innerhalb von deinem Stresstoleranzfenster. Dort, wo es eben nicht dieser Stress ist, sondern dieses motivierte Machen. Dieses Machen, wo dein Herz noch dabei ist, wo du auch sozusagen machst und du merkst, wie du innerlich Freude hast und auch merkst, wie du Menschen angenehm empfindest, das Leben freundlich findest. Also solange du in diesem verbundenen Machen bist, also verbunden wirklich mit dir und der Welt und den Menschen, dann kannst du davon ausgehen, dass es innerhalb von deinem Stresstoleranzfenster wird. Wenn du aber musst und sollst und das auch noch und Menschen anfangen, schwierig zu werden, die Welt anfängt, vor allem Probleme zu liefern, dann ist das ein guter Hinweis, dass dein Nervensystem vermutlich schon in einem Überlebensmuster steckt. Also in einem Muster, wo es anfängt, dich zu schützen vor etwas, was es als gefährlich empfindet. Und wenn unser Körper anfängt zu kämpfen, hast du völlig andere Hormoncocktails in deinem Blut, leisten deine Organe völlig anders. Du musst dir dann vorstellen, dass du wie auf der Flucht vor dem Löwen bist und dein Körper macht es dann wirklich so. Und diese Zustände sind eigentlich gedacht zum kurz sich wieder in Sicherheit zu bringen, aber nicht dafür angelegt, dass du jahrzehntelang in diesem gegen den Löwen in deinem Leben kämpfst. Und das passiert uns Menschen leider Gottes wahnsinnig oft und wir empfinden dann das als ich bin halt so, mein Leben ist halt so. Und unser Körper ist einfach ein wahnsinnig treues Wesen und das folgt uns sehr lange, aber irgendwann sind diese Kampfprozesse, die innerlich ablaufen, so viel, dass der Körper diese fehlenden Reparaturprozesse anfängt zu
zeigen. Ist ja voll spannend. Also kennt, glaube ich, wirklich jede und jeder von uns. Man arbeitet noch bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde, bevor dann der Urlaub anfängt. Und dann ist man erst einmal im Urlaub krank. Da ertappe ich mich mittlerweile weniger. Früher war das bei mir wirklich oft. Urlaub hat bei mir immer mit einmal 1, 2, 3 Tagen boah, Mist, ich kann nicht wegfliegen, was auch immer, ich bin krank begonnen. Ja. Auch wenn ich schon immer der Meinung war, ich liebe meine Arbeit, ich mache meine Arbeit gern und ich rede jetzt da von vor 10 Jahren. Ja. Aber dieses ich muss noch, aber ich kann ja nicht, das kennt, glaube ich, wirklich jede von uns. Und jetzt hast du auch gesagt, dass da auch gleich ein Hormoncocktail losgeht, wo mir natürlich bei mir jetzt Thema Wechseljahre, wo ja sowieso die Hormone ein Stück weit ein bisschen machen, was sie wollen, das ist ja dann potenziert, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich vermute schon. Ich glaube, dass, also ich nicht nur vermuten, also all diese Prozesse greifen automatisch in unser Hormongemisch ein, also weil das Nervensystem eben verschiedene Ebenen unseres Seins abdeckt. Also es regelt nicht nur deinen Herzschlag. Du musst nie nachdenken, ob du jetzt mehr Puls oder weniger Puls brauchst, oder? Du musst nicht nachdenken, ob du einatmest oder ausatmest. All das sind automatisierte Prozesse, also vegetativ geregelte Prozesse. Aber dieses Nervensystem entscheidet auch in jedem Moment deines Lebens, ob du in Sicherheit bist oder in Gefahr. Und es steuert auch, was du denkst, also welche Überzeugungen du hast, wie du dich fühlst, wie du über gestern denkst, über morgen, welche Glaubenssätze du transportierst. Und all das ist eigentlich Teil von deinem vegetativen Nervensystem, dass das läuft alles automatisiert ab. Und eben diese Umstellungen, also diese Übergänge an Wechseljahre sind ja Übergänge, körperliche Übergänge. Auch das bringt zuerst sehr viel Unsicherheit ins System. Und diese Unsicherheit versucht nämlich auch unsere Organe und unser Hormonsystem sozusagen zu begleiten, also mit einem anderen Cocktail. Und ich glaube, dass das schon nicht zufällig ist, dass sehr viele Frauen in den Wechseljahren anfangen, körperliche Beschwerden wirklich mitzubekommen. Das heißt nicht, dass du vorher keine körperliche, aber du hast sie nicht gemerkt. Du hast sie wegstecken können. So ungefähr, ja. Ja, halt geht's mir nicht gut, aber er ist trotzdem gelaufen, oder? Und in den Wechseljahren kommen halt viel chronische Sachen, viel schwierige Sachen, die plötzlich nicht einfach weg sind. Und ich glaube, das macht einfach dann diesen Übergang so speziell. Und wir Frauen kommen halt sehr, sehr unvorbereitet auch in diese Phase.
Also das heißt, das Nervensystem ist eigentlich unser Freund und funktioniert von Haus aus gut. Also es warnt uns, wenn der Löwe eben kommt, es hält uns in Balance, wenn wir zu uns selber gut sind. Und es zeigt uns aber auf, dass etwas nicht stimmt mit uns, unter Anführungszeichen, und macht sich dann körperlich irgendwie bemerkbar. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, ich glaube, ich würde es vielleicht so formulieren. Ich glaube, was ich sagen möchte, ist immer, der Körper ist dein Freund, nicht dein Feind. Aber es gibt natürlich Dinge, wo der Körper für uns oder unsere Muster sich anfühlen wie destruktiv, ungut, schmerzhaft. Die werden nicht als schön erlebt. Ich glaube, was ich in der Begleitung dann eigentlich bei vielen Frauen dann auch feststelle, ist, wenn wir mit diesem wohlwollenden Blick auf uns selbst blicken, auch auf den Körper, auch auf all diese Symptome, die sehr unangenehm sind, wenn wir anfangen, neugierig zu werden, was steckt dahinter, was ist die Botschaft, dann ist normalerweise immer dieses große Aha, das ist für mich, es ist einfach, also das ist für mich entstanden, das war einmal eine Reaktion, die ist für mich entstanden. Sie ist aber rigide oder starr geblieben und fühlt sich heute in meinem Erwachsenen-Ich, in meinem 50-jährigen Ich als destruktiv an. Ich möchte das gerne verändern. Ich möchte nicht, dass das so bleibt. Ich verstehe aber, dass es für mich entstanden ist. Also dieses viele Machen, dieses immer alle Fäden selbst in der Hand haben, lieber auf dich selbst zu vertrauen, wie auf andere Menschen zu vertrauen. Das ist irgendwann in deinem Leben eine gute Strategie gewesen, aber wird im Laufe des Lebens relativ
Ja, ist aber sowas, was das Leben ein Stück weit mit sich bringt, oder? Und du hast jetzt eben gesagt, in der Arbeit mit den Frauen, wie ich schon eingangs erwähnt habe, eben auf Social Media, ich kriege gerade gefühlt, jeder fünfte Post ist irgendeine Anzeige von irgendeiner Übung, wo ich mich hinlegen soll, die Beine ein bisschen nach links und rechts schaukeln und dann ist wieder alles gut. Also so klingt das jetzt nicht für mich. Also was nicht heißen soll, dass diese Übungen was bringen und gut sind. Ja, mir fällt jetzt zum Beispiel eins ein, dass irgendwie so eine Dame in einer Art Haltung des Kindes aus dem Yoga, wo dann steht, nach 30 Sekunden bereits lockert sich das, nach 60 Sekunden öffnen sich die Tränen oder öffnet sich der Kanal und die Tränen fließen und dann ist alles gut, wo ich mir denke, okay, das wäre ein bisschen zu easy.
So simpel ist eben nicht.
Genau.
Genau. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass das ein weiteres Selbstoptimierungstool werden kann. Also wenn du nur gut genug und schnell genug jede Übung und alles Wissen sofort anwendest, dann macht es den berühmten Schalter wieder links und du läufst wieder wie auf Schienen weiter. Und ich glaube, was eben nicht darum geht, ist, dass du immer einfach funktionierst oder immer weißt, wie du dein Nervensystem sozusagen hacken kannst, weil du kannst diese Übungen sozusagen auch hernehmen, um weiter dissoziiert mit dem inneren Erleben weiterzugehen. Du klopfst es einfach weg oder du atmest es einfach schnell weg, dann musst du es nicht spüren und dann läufst du wieder weiter, bis halt dann das nächste Symptom kommt und dann atmest du wieder, oder? Also das wären eigentlich all diese Hacks, wo die meisten Menschen suchen, dass sie es ja nicht spüren müssen, was wirklich da ist. Weil manchmal sind es einfach schmerzhafte Dinge, die den Raum brauchen und den Halt brauchen, um sich langsam, wirklich langsam abzubauen. Also das Ding heißt wirklich Schritt für Schritt, ohne dass du dich selbst überforderst, aber dass du dir immer selber näher kommst und dich selber aushalten kannst, auch in den schwierigen Momenten. Und das ist eigentlich das Ziel von ich sage heute traumasensiblen, von achtsamen Umgang mit dir selbst und deinen es sind wirklich neuronale Netzwerke, die du hast, und dass du die sanft veränderst, indem du eben all diese gespeicherten Erfahrungen durch neue Erfahrungen so verändern kannst, dass du dich sozusagen sicher und verbunden mit dir selbst fühlst, auch wenn du sie spürst. Ich sage immer, Frieden finden mit dem, was ist oder dem, was war. Du merkst dann plötzlich, dass es Dinge sind, die dich früher wahnsinnig belastet haben oder wahnsinnig aus der Spur gebracht haben, und plötzlich können sie sein und du denkst dir, was spannend.
Okay, also das heißt, wenn ich in die bewusste Arbeit, in das bewusste Coaching beispielsweise bei dir gehe, dann können diese Übungen ein nettes Add-on sein, aber alleine, also jetzt nur allein solche Übungen, ist so ein bisschen das, ja, was gerade ein bisschen so Zahn der Zeit ist, oder? Für jedes Wehwehchen gibt es ein bisschen was, dann machst du geschwind das und das, genauso wie du es gesagt hast, und dann ist alles wieder gut. Also ich glaube, da kann man auch nicht auf...
Man sollte diese Übungen, es gibt ein paar Übungen, die ich immer sage, die kannst du immer machen, vor allem auch, wenn du das Wissen hast, was das jetzt gerade mit dir macht, dann kannst du es ja auch wieder einordnen. Wir sind ja wirklich alle sehr... Unsere grauen Hirnzellen helfen uns ja auch. Dieses Wissen ist ja gut, wenn wir es haben. Aber wenn man diese Übungen mit der richtigen Ausrichtung macht, mit der richtigen inneren Einstellung, wenn man weiß, was das macht, dann kann man es hernehmen. Was aber oft passiert, ist, dass Menschen dann das Gefühl haben, ich mache es einfach falsch. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Weißt du, es wird so wieder so ein Druck aufgebaut. Du machst es einfach zu wenig. Du machst es einfach falsch. Deswegen fühlst du dich nie so gut. Deswegen bist du immer so ein bisschen, weißt du, neben der Spur oder schnell aufgeregt oder so. Und was dann immer wieder wegbricht, ist dieses innere Wohlwollen mit dir selber, dass du denkst, all meine Reaktionen sind völlig vernünftig. Das hat alles so gute Gründe. Nichts an mir ist falsch, sondern es braucht einfach mehr Zuwendung oder mehr Wohlwollen für das eigene, aber auch für das, was passiert.
Okay,
und was
also das heißt, in den Coachings mit dir kriege ich ein bisschen mehr Verständnis für mein Verhalten. Kann man das so runterbrechen?
Ja, also du kriegst ein, also erstens kannst du dich selber besser lesen. Du fängst an, wie eine Sprache zu sprechen, die dein Körper spricht. Also Dinge, die wir bis jetzt eigentlich gar nicht wahrnehmen wollten oder nicht wahrgenommen haben oder nicht richtig übersetzt haben, fangen plötzlich an, Hinweisgeber zu werden. Denkst ja, ah, also wenn ich für mich denke, als Problem, wenn ich den Satz mich selber sagen höre im Kopf, weiß ich genau, wo ich drinnen bin. Dann weiß ich, ah, aha, da sind wir wieder. Also ich weiß heute, dass ich nicht anfange, Probleme lösen, sondern zuerst anfange schauen, dass ich mich wieder okay fühle und was mir hilft, um mich wieder okay zu fühlen. Und dann wende ich mich sozusagen dem wahrgenommenen Problem zu, das sich meistens dann schon wieder aufgelöst hat beziehungsweise schon am Lösen ist. Wenn du das anfängst, kriegst du auch mehr Wissen. Du verstehst die Zusammenhänge zwischen dem, was du denkst, was in deinem Nervensystem abläuft, wie sich Dinge anfühlen und was dir hilft. Und der andere große Teil ist diese Ressourcenarbeit, dieses mehr den Blick schärfen, was dir im Alltag gut tut, was dich nährt. Und dass du, weil sehr viele Menschen haben dieses, das, was mir gut tut, ist bei vielen mit Stress besetzt. Also man hat Mühe, etwas zu tun, was sich gut anfühlt. Weil eben für manche Nervensysteme ist dieses für mich was tun mit Stress.
Wie meinst du das? Also heißt das jetzt, wie schaffe ich es jetzt noch, ich sage jetzt irgendwas, 10 Minuten in den Wald zu gehen oder mich für eine halbe Stunde aufs Rad zu setzen? Meinst du das oder, also das ist der Stress, es überhaupt?
Auch das kann es sein. Und es gibt wirklich viele Menschen, die werden extrem unruhig, wenn sich das Leben zu gut anfühlt. Die erwarten dann um die nächste Ecke das nächste große Problem. Und dieses selber schauen, dass es sich nicht zu gut anfühlt, weil sonst werde ich irgendwie bestraft, dieses Gefühl, wo niemand drüber redet, ist bei ganz vielen ganz, ganz tief verankert. Und man muss wirklich auch lernen, dass dieses sich Gutes tun nicht zu einer größeren Katastrophe führt. Und das nennt man dann korrigierende Erfahrung. Das muss man sozusagen tröpfchenweise ins System einbringen, damit die dein System nicht ab.
Voll arg. Also ich verstecke ja gerade, man kann es nicht sehen, du schon, mein Kopf immer mehr hinter mein Mikrofon. Es ist tatsächlich so, Gertrud, weißt du, wenn es mal wirklich richtig gut geht, wenn es auf allen Ebenen echt gut rennt, wie man bei uns sagt, dann denke ich mir so, das ist ein Trick, weil jetzt wird es dann wieder richtig herausfordernd.
Genau. Und wenn man das einmal merkt, was da innerlich abläuft, und es kommt ja dann das Problem, weil man das gar nicht so mitkriegt, wie das eigene Nervensystem dafür sorgt, dass das Problem dann schon wieder auftaucht.
Ist das so die Self-Fulfilling Prophecy? Ist das das?
Das sind die Self-Fulfilling Prophecies. Also das ist wirklich so, du bleibst in diesem System sozusagen wie, das ist, in diesem Umfeld weiß dein ganzes System, wie es sich anfühlt, wie man damit umgeht. Und das bleibt sozusagen deine warme Bubble. Und es ist gar nicht so einfach, diese Öffnung in ein anderes Lebensgefühl sozusagen zu halten, ohne dass man selber sozusagen so in Stress gerät, dass man eigentlich wieder selber dafür sorgt, dass es auch wieder weggeht. Und deswegen ist dieser Prozess, dieses Kleinschrittige so notwendig. Und deswegen ich weiß noch, wenn ich mit Menschen arbeite und ich schaue zuerst mit ihnen, was tut dir wann gut? Und schau doch, dass du das dann regelmäßig machst. Und dann sagen die meisten zuerst, aber weißt du, Gertrud, ja, das ist alles nett, aber ich habe da ein Problem, oder? Können wir uns um das Problem kümmern? Und sozusagen Menschen dazu begleiten, zu sagen, du wirst merken, wenn wir mehr von diesem Ding machen, wo du dich sicher fühlst und gut fühlst, wird das, wo du jetzt als Problem siehst, gar nicht mehr da sein. Ich finde diese Metapher vom Eiswürfel, finde ich eine, die das sehr gut veranschaulicht. Wenn du einen riesen Eisblock hast, sagen wir, dein Leben hat einen riesen Eisblock und du möchtest den wirklich weghaben, oder? Aber dein ganzes Umfeld ist ein Tiefkühlschrank bei minus 20 Grad, dann kannst du auf diesem Eiswürfel einhacken, also viel Energie rein und dann zersplittert er, aber es ist trotzdem noch Eis und er wird relativ groß sein. Wenn aber die Raumtemperatur schrittweise auf plus 10 Grad geht, wird der Eiswürfel automatisch weg sein. Und das ist ein bisschen, was wir da mit der Nervensystemarbeit machen. Wir schauen, dass die Raumtemperatur sich verändert. Und dann verändern sich viele Dinge, die ein Problem waren, einfach automatisch.
Voll eine schöne Metapher, wie ich finde. Und auch, es zahlt für mich wieder so auf dieses Konto ein, die Wechseljahre sind eine Chance. Insofern, so geht es mir, so geht es ganz vielen Frauen, die sich bei mir melden, es wirklich tatsächlich so ist, dass man erst in den Wechseljahren einfach ein besseres Gespür kriegt für sich. Wir haben uns kurz im Vorfeld unterhalten. Ich habe jahrelang immer versucht, auf meinen Körper zu hören, auf mich zu hören, weil der das ja immer so gesagt wird, jetzt horch doch einfach auf dich und dann ist alles besser. Und mir gelingt das jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit, ja, ich würde mal sagen, so intensiv seit Menomio, also seit ich das Projekt gestartet habe, seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Und ja, vor zweieinhalb Jahren habe ich damit begonnen, mich viel mehr mit mir zu beschäftigen. Also das heißt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass man da mal hinschaut und vielleicht einmal sich auch ums Nervensystem kümmert. Und ist mir schon klar, es gibt so viele Dinge, die man in den Wechseljahren machen kann, damit sie einen helfen. Und da ist mir auch ganz wichtig, da geht's mir einfach in erster Linie darum, das ist höchst individuell, wie eine Frau über die Wechseljahre kommt oder durch die Wechseljahre kommt. Mir geht's einfach darum, Perspektiven, Lösungen, Möglichkeiten zu zeigen. Und gerade deine finde ich jetzt gerade wirklich extrem spannend. Jetzt haben wir eben zuerst gesagt, von wegen dieser Hormoncocktail und eben Wechseljahre, Hormonchaos und so weiter, gibt's ja ein paar so ganz plakative Symptome wie Hitzewallungen oder eben auch Panikattacken oder eben dieses lange Wachliegen, also keinen Schlaf zu finden und so weiter. Gibt's da trotzdem irgendwas, irgendwelche Übungen oder so, ohne jetzt, sage ich mal, das Vorwissen unter Anführungszeichen zu haben, wie ich mich da ein bisschen beruhigen kann vielleicht, dass ich nicht, man, schon wieder die Hitzewallung und jetzt drehe ich schon wieder ab. Oder oft auch, wenn Hitzewallungen in unangenehmen Situationen kommen. Gibt es da irgendwie so zwei, drei Tricks, Gertrud?
Das Wichtigste ist für mich, wenn du jetzt sagst, diese Wechseljahre, oder? Wenn du dir überlegst, was ist, wenn das für mich ist, wenn all das, was jetzt passiert, eigentlich für mich ist. Ich glaube, diese innere Ausrichtung, die du wählst, in dieser Phase macht schon ganz viel Boden, wie du dann damit umgehen kannst. Also ich denke immer, wenn es uns nur gelingt, zu denken, was, wenn das jetzt für mich ist und nicht gegen mich, das macht schon ganz viel aus. Das Zweite ist, wo ich eigentlich immer empfehle, lerne zu beobachten und nicht die Hitzewallung zu sein. Also beobachte deine Hitzewallung und hab nicht das Gefühl, da ist ein Teil in dir, wo momentan wahnsinnig heiß hat. Und dann, dass du dieses Beobachten, also was wird heiß, also wird es mir eher im Kopf, also fange ich schwitzen an, also dass du dieses Beobachten lernst und dass du merkst, ein Teil von mir hat diese Hitzewallung oder ein Teil von mir hat Probleme, wenn ich so dagegen ankämpfe. Wer kann das nicht halten? Also diese Beobachterposition mehr zu üben und einnehmen zu können. Weil im Prinzip ist es auch bei der Panikattacke, also wenn du jetzt aus der Nervensystemarbeit sagen würdest, was machen wir mit der Panikattacke? Ist nicht, dass wir sagen, die Panikattacke darf nie wieder kommen. Sondern du könntest dann da sitzen und denken, ach ja, schau, da ist sie wieder, die Panikattacke. Jetzt fange ich an, da einen Druck zu fühlen, jetzt fangen an die Gedanken. Also du fängst an, keine Angst vor der Panikattacke zu haben. Also du kannst es durch deinen Körper durchlaufen lassen. Eine Panikattacke, die du nicht bekämpfst, wo du nicht selber Angst vor der Angst bekommst, ist spätestens nach 90 Sekunden vorbei. Weil es gibt kein Gefühl, das länger wie 2 Minuten läuft, wenn es nicht unterbrochen wird oder durch eigene Gedanken am Drehen behalten wird. Also wenn du nur sozusagen das Gefühl, das immer eigentlich gekoppelt ist mit körperlichen Empfindungen, wenn du das einfach durch dich durchlaufen lassen könntest, jede Wut, jede Trauer, dann wäre das nach 90 Sekunden wieder aus dem Körper rausgeflossen.
Spannend.
Ja, das ist wirklich spannend. Und so ist es auch mit diesen Hitzewallungen. Also wenn du diese Hitzewallung, ich habe durch meine Krebstherapie sehr fest unter Hitzewallungen. Und ich bin so alle 30 Sekunden sozusagen platschnass da gesessen. Aber wenn du dieses Gefühl, wenn du anfängst zu denken, okay, da ist sie wieder und jetzt lasse ich mir einfach, jetzt mache ich nur diese Hitzewallung, jetzt sitze ich da, mache das Fenster auf und schaue, dass ich durch diese Hitzewallung durchkomme und du weniger dagegen ankämpfst, du kannst es einfach mal versuchen. Also ich würde sagen, beobachten lernen, viel mehr beobachten, was macht das mit meinem Körper, hat es eine Farbe, hat es eine Temperatur, kommt mir ein inneres Bild, was für Emotionen verbinde ich damit. Also wenn du dieses Beobachten installierst, statt dagegen anzukämpfen, macht schon ganz viel. Und die dritte Übung, also es ist wirklich eine Übung, du kannst dich im Laufe des Tages immer wieder langsam im Raum orientieren.
Was heißt das, im Raum orientieren? Das musst du mir erklären.
Im Raum orientieren heißt es, du nimmst deine Umgebung wirklich als Ort, also wie ein Gemälde wahr, dass du wahrnimmst, wo du bist und wie der Raum um dich herum aussieht. Also du fängst wirklich an, über die Schulter zu blicken. Ich leite jetzt mal ganz kurz an. Du blickst wirklich über die Schulter und fängst an, den ganzen Raum wie ein Gemälde wahrzunehmen, indem du deinen Kopf auch drehst, bis du auf der anderen Seite ankommst und nach oben und nach unten blickst. Und am Anfang, wenn du gerade sehr aktiv warst, wird diese Bewegung viel schneller sein und du wirst dann einfach versuchen, diese Bewegung ein bisschen langsamer, einfach so nicht zu langsam, dass es anfängt, dich aufregen. Und normalerweise klickt irgendwann das Nervensystem in die Entspannung. Und das merkt man normalerweise mit Dehnen, oder dass man plötzlich einen Impuls hat, sich zu bewegen, weil man merkt, dass die Kiefermuskeln bespannt sind. Und dieses im Raum orientieren ist für unser Stammhirn ein eindeutiges Signal, dass du nicht auf der Flucht vor dem Löwen bist. Weil du kannst nicht orientieren, wenn du am Rennen bist. Unmöglich. Und durch das ist es so wichtig, dass du den Kopf auch drehst und diese Muskelpartie nutzt. Weil all das ist für dein Stammhirn mit diesem erkundenden Orientieren verbunden. Und erkunden tust du nur, wenn du in Sicherheit bist. Und ich mache dieses Orientieren, und das kannst du auch sozusagen somatisch machen. Somatisch heißt, du nimmst deine Sinne her. Was höre ich? Was rieche ich? Was fühle ich? Was für Temperatur? Also dieses somatische Fühlen oder einfach dieses im Raum orientieren, das kannst du mehrmals, also ich mache das 5-mal die Stunde, weil ich, bei mir ist es jetzt im Automatismus, ich mache das jetzt automatisch, ich muss nicht mehr daran denken. Aber das sind ganz gute Sachen. Also du kannst auch während der Hitzewallung oder der Panikattacke einfach dich orientieren. Denkst du, naja, wie was Besseres fällt mir jetzt eh nicht ein, so orientiere ich mich.
Und voll cool, ich hoffe, ihr habt das mitgemacht, weil ich habe es jetzt mitgemacht und musste mich dann wegdrehen, weil es ist tatsächlich so, ich habe zum Gähnen begonnen. Also das ist echt, das ist wirklich cool. Also Gähnen ist ein Zeichen, dass das Nervensystem reagiert hat und sich entspannt.
Ja, genau. Also es gibt wirklich so, also das ist natürlich auch immer, jede Person ist ein bisschen anders, aber Gähnen, es kann auch sein, dass du feuchte Augen bekommst oder dass du plötzlich merkst, hey, ich möchte meine Schulter bewegen, oder dass du überhaupt merkst, wie verspannt du bist, dass du merkst, dass du durstig bist oder eigentlich schon seit ewigen Zeiten nicht aufs WC gelaufen bist, also auf die Toilette.
Aufs WC, das finde ich lustig.
Das ist WC.
Ja, aber und, mega.
Aber das sind dann so Dinge, wo plötzlich diese Achse Klick macht und etwas ins Bewusstsein schwemmt, was du normalerweise eben nicht im Bewusstsein.
Voll cool. Und das ist wirklich easy und machbar. Gertrud, ich gebe immer meiner Community die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen. Die erste Frage lautet, kommt von der Kloni. Welche Wirkung hat Stress auf die Hormone? Ich nehme bioidentische Hormone, war total happy, weil ich mein Leben zurück hatte. Dann kam ein belastendes Ereignis dazu. Es war der Tod meines Vaters. Und seitdem ist totales Hormonchaos. Zurück auf los, ich fange wieder von vorn an.
Ja, da passiert eben genau das, wo eigentlich sozusagen, da ist im System ein ganz heftiges Ereignis gewesen. Der Tod von deinem Vater geht so tief in dein Erleben, in dein inneres System und sorgt dort für Aufregung. Und ich kenne jetzt die Koni zu wenig, um das jetzt auseinanderzunehmen. Aber normalerweise, ich kann es einfach differenzieren und einfach sagen, dass da mehrere Ebenen ablaufen. Es kann jetzt sein, dass diese Traurigkeit oder dieser, es können auch andere, es kann auch Wut sein, es kann etwas nicht Verarbeitetes sein, etwas Altes sein, womit mitschwingt. Und du versuchst das sozusagen auf einer Ebene nicht zu spüren, wieder zu funktionieren, aber in deinem System läuft das weiter. Das könnte sein. Oder es könnte so viel Stress im System sein, durch das, was man organisiert hat oder organisieren muss oder Streit, die auftauchen. Das eben aus der Sicht des vegetativen Systems immer noch da ist, das läuft. Aber auf der kognitiven Ebene versuchen wir, das wie wegzutrennen, dass das eben in dem Moment, wo ich dran denke, läuft, und in dem Moment, wo ich nicht dran denke, läuft es nicht. Und das ist eben dieser Split, den wir glauben, machen zu können, der aber nicht stimmt. Und wenn du jetzt denkst, dass dein System eigentlich innerlich am Rennen, am übererregt sein, oder wenn dieses zu viel an Spannung sozusagen viel zu lange da ist, dann macht das System den anderen Shift, oder? Dann sagt es, hey, ich kann die Spannung nicht mehr halten, jetzt schalte ich ganz ab, dann würdest du in die Untererregung kippen. Aber du bist definitiv nicht mehr innerhalb von deinem Stresstoleranzfenster. Also du bist entweder übererregt oder untererregt, aber beides ist eigentlich sozusagen zu viel oder eben zu wenig fürs System. Und du bist auf der mentalen Ebene, hast du das Gefühl, ups, alles erledigt, schluck also meine Hormone, und das gleicht automatisch das auf, was im System läuft. Und wenn es dann nicht gelingt, dann hat man das Gefühl, etwas ist an einem falsch, und eigentlich wäre es der Moment, zum sich zuwenden, was da innerlich abläuft, dass sich das sozusagen, dass ich das verarbeiten kann und später integrieren, und dann ist es sozusagen wieder weg. Und das braucht Zuwendung, und das braucht sehr viel, den Raum, um diese Emotionen auch zu verarbeiten. Da geht's wirklich ums Verarbeiten.
Genau, und wahrscheinlich auch eine.
Und eigentlich zeigt der Körper nur, dass da etwas da ist, wo Halt braucht und Sicherheit braucht. Und den Raum braucht zum, zum auch wieder fertig schwingen.
Die Stefanie K. fragt etwas zum Thema Polyvagaltheorie. Ich bin gerade mit der Polyvagaltheorie durch, denke, ich habe so viel mehr verstanden. Eine konkrete Frage habe ich nicht, aber den Fokus auf den vorderen Ast des Vagalnervs. Vielleicht doch eine Frage, wie man den ein bisschen einfacher aktivieren kann. Ich habe noch Hemmungen, die Übungen auszuprobieren. Wahrscheinlich auch unbegründet, aber vielleicht könnt ihr mich da ja anschubsen. Jetzt waren da ganz viele Dinge in der Frage, die wir noch gar nicht besprochen haben. Einmal die Polyvagaltheorie und der Vagalnerv. Ganz kurz, Gertrud, bitte.
Ja, ich glaube, ich wäre jetzt der Stefanie, glaube ich, zuerst die Frage.
Voll gern.
Es ist sicher unbegründet. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sagt, es ist sicher unbegründet, dass ich Angst habe, sozusagen mit meinem vorderen Vagusnerv zu arbeiten. Und was ich jedem mitgeben will, es hat immer gute Gründe, was du fühlst. Immer. Da ist immer ein guter Grund dahinter. Und es macht Sinn, dorthin zu spüren. Dass du denkst, da bleibe ich ein bisschen weg. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss, aber ich finde, es ist immer so, geht immer davon aus, dass was ihr fühlt, hat gute Gründe. Nichts an euch ist falsch und nichts an euch reagiert falsch. Ich finde das auch immer ganz wichtig zu sagen. Dann Polyvagaltheorie. Polyvagaltheorie ist eigentlich diese Arbeit von Steve Borges, der diese Verbindung zwischen unserem vegetativen Nervensystem und den inneren Zuständen, also wie wir uns fühlen, der das sozusagen begründet hat, erklärt hat, was da abläuft und wie sich diese inneren Zustände eben anfühlen. Und diese inneren Zustände sind verknüpft mit unserem 10. Hirnnerv, das ist der Vagusnerv. Dieser Vagusnerv, der ist der 10., der kommt aus dem Stammhirn, ist ein wahnsinnig langer, verflochtener Nerv. Und dieser Nerv hat zwei Äste, der hat einen hinteren Ast, der fließt einem Rücken entlang und er hat einen vorderen Ast, der läuft über das Gesicht, über den Hals, runter bis zum Zwerchfell. Und dieser Nerv ist involviert, wenn wir die Rest-Digest-Prozesse haben, das ist der hintere Ast. Und dieser Nerv ist involviert, wenn wir uns entspannen, wenn wir soziale Kontakte pflegen, wenn wir uns der Welt zuwenden. Und dann gibt's noch einen Ast, also noch einen Nerv, das ist der Sympathikus, also der Vagusnerv, das ist der Parasympathikus. Die meisten kennen das Wort parasympathisch und sympathisch. Der Parasympathikus ist eben dieser Vagusnerv, ein Teil davon. Und der Sympathische, das ist der, wo du anfängst, wenn du einen Berg hochgehst oder joggen gehst oder voll motiviert irgendwelche Aufgaben erledigst, dann brauchst du deinen Sympathikus, damit du eben diese Energie im System generieren kannst, um diese Handlung zu machen. Und all diese Nervenstränge sind also notwendig und hilfreich. Und diese Nerven kennen eben Zustände der Sicherheit, das habe ich jetzt erklärt. Und all diese Nerven können aber auch Zustände der Gefahr kennen oder der Lebensgefahr. Und dann haben sie eben die Aufgabe, uns zum Kämpfen zu unterstützen, zum Fliehen oder eben auch zum Todstellen. Und das sind dann diese Zustände, wo wir als depressiv oder als hyper. das ist eigentlich die Polyvagaltheorie. Und ich glaube, der wichtigste Satz ist, dass dein Story follows state, das heißt, die Geschichten, die du dir über das Leben erzählst, sind direkt verbunden mit dem Zustand deines Nervensystems. Also wenn du erwartest, dass es gut kommt, hat dein Zustand damit, und wenn du das Gefühl hast, dass du immer alleine bist und niemand dich unterstützt, hat es viel mehr mit dem Zustand deines Nervensystems zu tun.
Total. Als
mit
auch ein Mente. Großes Thema, auch schon zweimal besprochen, einmal mit der Sabine Linzer, einer ganz tollen Mentalcoachin, und auch mit der Greta Silva, die man ja auch so ein bisschen als Role Model fürs Älterwerden kennt, Mindset und so weiter. Dann als kurze Empfehlung. So, abschließend die Frage von der Luciella Schein. Mich interessiert, wie ich mein Nervensystem besser regulieren kann, um mit den hormonellen Veränderungen am Arbeitsplatz umzugehen. Gibt es spezifische Techniken oder Übungen, die mir helfen können, meine mentale Klarheit und meinen Fokus und Energie zu verbessern? Reicht es da, durch den Raum zu schauen?
Also, es gibt ganz viel Vagusübungen, oder? Das hat ja auch die Stephanie vorher angesprochen. Es gibt ganz viel Übungen und auch auf meinem Blog gibt es ganz viel Übungen. Es gibt wirklich Übungen, die dir helfen, in das sichere Jetzt zu kommen. Also mit nicht nur im Kopf, sondern eben körperlich. Diese gefühlte Sicherheit im Körper herzustellen. Das können ganz einfache Sachen sein, wie dich einfach mal abzuklopfen. Also wenn du merkst, dass es dir nicht so gut geht.
Also du legst jetzt gerade die Arme verschränkt über die Brust.
Genau. Also du verkreuzt die Arme und du findest raus, ob du es eher oben bei den Schultern legen willst oder weiter unten, weil dann hast du mehr Platz, oder? Das wird immer enger. Das hängt dann auch ab. Da kannst du alleine, indem du spürst, ob du es lieber eng hast oder weit, machst du schon diesen Check-in mit dir selbst und dieses Klopfen links und rechts mit den verkreuzten Armen, das stimuliert beide Hirnhälften und fängt auch wieder verkreuzen an. Also das Sinn und dieses Klopfen an und für sich, auch wenn du Stress im Körper hast, kannst du ihn ausklopfen. Also all diese Sachen, wo dir helfen, wo dem Körper helfen, Spannung, Stress loszulassen, hilft sozusagen dieses vagale, diesen vorderen frontalen Ast einzuschalten. Was ich oft sage, ist, dass man überhaupt weiß, wann schaltet sich denn mein Frontvagus ein? Wie fühlt sich denn das bei mir an? Also es wird sich bei mir anders anfühlen, wie jetzt zum Beispiel bei dir, Daniela. Und ich sage dann immer, also wenn ich so einen Workshop mache, wo wir diese inneren Zustände überhaupt kennenlernen, dann beschreibe ich ein Bild von einem Wohlfühlort. Irgendwo, wo du dich körperlich oder mental nochmals reinversetzen kannst, wo du dich wirklich einfach gut gefühlt hast, wo du gemerkt hast, hey, das Leben ist wunderbar und ich freue mich, dass ich da bin. Ich bin so in diesem Zustand, dass es mir gut geht. Und dann nochmal fragen, wo fühle ich das im Körper? Ist das eher vorn? Ist das eher im, wo fühle ich Freude? Yeah. Also, dass man sozusagen auch weiß, jetzt hat er sich eingeschalten, jetzt bin ich da drinnen, dass man überhaupt mitkriegt, dass man da drinnen ist. Also, dieses Wahrnehmen, wann am Tag, weil du bist mehrmals am Tag in diesem Zustand, merkst es aber nicht. Wir merken meistens, wenn es uns schlecht geht, das merken wir uns. Also alleine schon einmal wahrnehmen, dass ich auch drinnen sein kann. Also dieses Orientieren ist das Sicherste. Ich finde immer, Orientieren ist etwas, wo sicher ist, wenn du Traumafolgen im System hast, also Folgen großer emotionaler Überforderung sehr früh in deiner Kindheit oder sehr lange in deiner Kindheit, dann können manche Übungen das Gegenteil bewirken. Also wenn ich dir einfach sage, atme einfach lang aus, und atmen oder lang ausatmen oder keine Luft bekommen ist etwas, was in deinem System als gefährlich verankert ist, dann kann dieses lang ausatmen plötzlich etwas triggern, was überhaupt nicht entspannend ist, sondern total überfordernd, oder? Das ist auch mit Yoga. Also nicht jeder wird einfach ruhig im Yoga und fühlt das als entspannend, sondern es kann sein, dass dein System amoklaufen anfängt, oder? Also es ist einfach dieses sich selber zuwenden und herausfinden, was es denn ist für mich, was mir in diesem Zustand gut ist. Ich glaube, Beobachten und innere Ausrichtung, dieses Wohlwollen, wenn das, was ich fühle, Sinn macht, was würde mir jetzt gerade gut tun? Also dieses, das ist sicher alles in Ordnung mit mir. Ich glaube, das ist ja auch schon ganz viel, wenn man sagt, es ist okay, dass ich mich heute nicht so gut fühle. Es ist okay. Es ist okay, dass ich nicht einfach so durch meine Wechseljahre laufe wie XY neben mir. Weißt du, wenn du das schon anfängst, du wirst merken, dein ganzes System geht schon mal 10 Stufen runter aus der Anspannung, weil es okay ist, weil es sein darf.
Gerda, du hast gesagt, du hast auf deinem Blog einige Übungen und Anleitungen dazu, wie man mit dir Kontakt aufnimmt, wo man dich findet und so weiter. Das verlinke ich alles in den Shownotes. Wir sind jetzt, weil wir gerade so entspannt sind, dabei, den neuen Rekord für die Episodenlänge aufzustellen, aber das passt. Wir sind eigentlich am Ende, fast am Ende angelangt. Bevor ich jetzt eben auf diesen neuen Abschluss komme, darf ich euch noch Folgendes mitgeben. Meno Mio erscheint immer freitags, alle 14 Tage, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann dem Podcast folgen auf der Plattform, wo ihr zuhört. Wenn es Spotify ist, dann auch gleich die Glocke aktivieren. Ich freue mich voll, wenn ihr alle noch in die Meno Mio Community beitreten wollt. Die gibt's auf Instagram oder auf LinkedIn. Sämtliche Infos dazu auch in den Shownotes. So, Trommelwirbel, es ist soweit. Ich darf jetzt zum ersten Mal das Meno Mio Freudenbuch präsentieren. Ich mag ja so kleine Wortspielereien voll gern, eben wie Meno Mio, ja Lecco Mio bin ich jetzt alt. Drum auch das Freudenbuch, weil das ist eine Anspielung auf das gute alte Freundebuch, das wir ja sicher alle noch aus der Schule von damals kennen. Aber im Freudenbuch geht es darum, dass meine Gesprächspartnerinnen ihre Sicht auf die Wechseljahre erzählen und vielleicht den ein oder anderen Tipp dann noch für euch bereithalten. Also ab dieser Folge bekommen jetzt alle meine Gesprächspartnerinnen einen Fragebogen, den sie mir dann händisch und per Sprachnachricht ausfüllen müssen. Beziehungsweise machen wir es heute so, dass ich das direkt jetzt noch bei der Gertrud abfrage. Und du, Gertrud, schickst mir das dann ausgefüllt auch noch per E-Mail, damit man das dann alles auch auf Social Media anschauen kann. Also, ich merke, dass ich in den Wechseljahren bin oder war.
Am Gefühl, wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt Freundschaft mit meinem Körper schließen und das Leben so zu gestalten, wie es sich gut für mich anfühlt?
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist oder war?
Nicht zu sterben und dem Krebs eine Tür aus meinem Leben zu zeigen.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Den Frieden mit meinem eigenen Körper im Jetzt zu finden und lernen zu fühlen, wie es sich nicht überfordernd anfühlt.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Es geht leichter mit dem Körper als gegen ihn.
Glücklich erlebe ich meine Wechseljahre, weil oder wenn?
Wenn ich die Sprache meines Körpers verstehe und das Wow des Lebens immer wieder bewusst wahrnehme.
Voll schön. Ein super schönes Ende, liebe Gertrud. Vielen, vielen Dank auch für die Zeit, die du dir genommen hast, um bei Meno Mio dabei zu sein. Jetzt am Schluss haben wir beide noch irgendwie einen argen Dialekt aus. Wie sagt ihr? Auf Wiederlurger oder so in der Schweiz, wenn man auf Wiederschauen
ja, ich
sagt?
Ich auf Tiroler. auf Wiederlurger.
Also, naja.
ja, also wir sagen normalerweise Ciao.
Dann machen wir es so. Ich sage Ciao und sage vielen, vielen Dank, liebe Gertrud.
Danke, Daniela, für die Gelegenheit, auf dir und deinem Podcast ein bisschen über das Nervensystem zu sprechen.
Ich freue mich, wenn wir uns bald alle miteinander wiederhören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.